Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zur vierten Sommerfolge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz. Wie immer gestaltet von mir, Norbert Steinkellner, und von den Schülerinnen und Schülern des Astronomiekurses am BAG Kepler. Diese Folge hat den Titel Der Tanz der Planeten. Wenn man sich genauer ansieht, wie lange die Planeten in unserem Sonnensystem brauchen, um die Sonne zu umkreisen, dann bekommt man ein ziemlich überraschendes Ergebnis. Der innerste Planet Merkur braucht ziemlich genau ein Viertel Erdjahr einmal rund um die Sonne herum. Der Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems, knapp 12 Erdjahre. Der Saturn knapp 30 Erdjahre und damit ziemlich genau 2,5 mal so lange wie der Jupiter. Der Uranus braucht 84 Jahre und damit ziemlich genau 7 mal so lang wie der Jupiter. Der Neptun 165 Jahre und damit 14 mal so lang wie der Jupiter. Und der Zwergplanet Pluto braucht 248 Erdjahre und damit ungefähr 21 mal so lange wie der Jupiter. Oder 3 mal so lang wie der Uranus oder 1,5 mal so lang wie der Neptun. Solche überraschenden Zahlenverhältnisse findet man auch anderswo, zum Beispiel rund um den Jupiter herum. Die großen Jupitermonde Io, Europa und Ganymed haben ihre Umlaufzeiten in den Verhältnissen 1 zu 2 zu 4. Io braucht nämlich 2538 Minuten, Europa mit 5076 Minuten genau doppelt so lang und Ganymed wieder mit 10.304 Minuten ungefähr doppelt so lang wie Europa. Ist das alles Zufall oder gibt es da ein physikalisches Gesetz dahinter? Na, da muss man genauer nachsehen, denn bei genauerer Betrachtung ist dieses 1 zu 4 Verhältnis zwischen Merkur und Erde wirklich nur ein Zufall, eine sogenannte Koinzidenz. Aber alles andere sind tatsächlich sogenannte Bahnresonanzen und mit diesen Bahnresonanzen werden wir uns in dieser Folge beschäftigen. Zu diesem faszinierenden Phänomen der Bahnresonanzen hatten wir am 5. Kepler-Teleskop-Treffen Anfang Mai 2024 einen sehr spannenden Vortrag von Dr. Silazis Madia, seines Zeichens Exoplanetenforscher am DLR Berlin. Und am Ende der Folge werden wir wieder einige Fragen beantworten, die wir bekommen haben, diesmal zum Thema der Kosmologie. Aber zuerst schauen wir mal wieder, was sich denn inzwischen in der Weltraumforschung so getan hat.
Space News!
Eigentlich wollte ich ja über die privat finanzierte Mission Polaris Dawn erzählen, die der Milliardär Jared Isaacman, ein Weltraumfan, finanziert und auch selbst als Mission Commander mitfliegt. Heute, wenn ich das aufnehme, ist der 28. August und da hätte eine Falcon 9 eine vierköpfige Truppe auf eine Mission von 5 Tagen im Weltall bringen soll mit einem stark elliptischen Orbit, der 1400 Kilometer über die Erdoberfläche hinausgeht. Und es ist auch geplant, in 700 Kilometer Höhe einen Weltraumspaziergang, und zwar den ersten Ausstieg in den freien Weltraum in einer privaten Mission durchzuführen. Dafür hat SpaceX eigene Anzüge konstruiert. Leider ist der Start der Mission wieder um einige Tage verschoben worden aufgrund von Schlechtwetter und deswegen habe ich eine andere Meldung vorgezogen. Meraf Offer, Professorin am Radcliffe Institute for Advanced Study an der Harvard-Universität und auch im Astronomie-Department der Boston-Universität, ist Spezialistin für das interstellare Plasma, also für heißes Gas, das zwischen den Sternen herumfliegt. Gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen hat sie Daten von einem großen Radio-Astronomie-Survey vom HI4PI analysiert, wo unter anderem auch das große Radioteleskop in Effelsberg und ein Radioteleskop in Australien beteiligt waren, um sich anzuschauen, ob in unserem Gebiet der Milchstraße es eigentlich möglich sein könnte, dass unser Sonnensystem einmal mit einer kalten, dichten Gaswolke zusammengestoßen ist. Nun sind wir ja eigentlich in der Local Bubble, in der lokalen Blase, wo es sehr wenig Gas und Staub gibt, das dürfte an früher erfolgten Supernova-Explosionen in dem Gebiet liegen. Also wir sind mit unserem Sonnensystem in einem Gebiet, das ziemlich leer ist. Aber doch gibt es einige kalte Gasgebiete, wo die Dichte der Materie 10.000 Mal bis 100.000 Mal so groß ist wie im restlichen Gebiet. Da gibt es zum Beispiel das LRCC, die Local Ribbon of Cold Clouds, also ein lokales Gebiet kalter Gaswolken aus Wasserstoff. Und bei Modellrechnungen zur Bewegung dieser Gaswolken hat sich was Überraschendes herausgestellt. Vor ungefähr 3 Millionen Jahren dürfte nämlich eine dieser dichten Gaswolken mit unserem Sonnensystem zusammengestoßen sein und das könnte große Auswirkungen gehabt haben. Die Heliosphäre, also der Einflussbereich der Sonne, in dem das Sonnenplasma das interstellare Plasma wegschiebt und so eine Art Schutzblase um das Sonnensystem bildet, dürfte bei diesem Zusammenstoß auf unter 0,2 astronomische Einheiten zusammengedrückt worden sein. Das würde bedeuten, dass alle Planeten des Sonnensystems dem interstellaren Plasma dieser Gaswolke, dieser kalten Gaswolke ausgesetzt gewesen wären und das könnte sogar Einfluss auf das Klima der Erde gehabt haben. Wenn nämlich größere Mengen an kaltem Wasserstoff in die Atmosphäre kommen, kann das, so vermuten einige, Auswirkungen auf das Klima der Erde gehabt haben und zu einer Abkühlung geführt haben und könnte ein Beitrag dazu gewesen sein, dass es eben vor 3 Millionen Jahren eine Eiszeit auf der Erde gegeben hat. Durch so eine Wolke würde es auch zu einem Anstieg bestimmter Isotope kommen, speziell von Eisen 60 und Plutonium 244. Und tatsächlich gibt es eine geologische Evidenz, dass zu dieser Zeit größere Mengen dieser Isotope auf die Erde gelangt sind. Um genaueres zu sagen, muss man erst die weitere Forschung abwarten, aber es könnte tatsächlich sein, dass solche kosmischen Zusammenstöße immer wieder auch unmittelbaren Einfluss auf unsere Erde gehabt haben. Soweit die Space News für diese Folge. So, und nun auf zu Dr. Silla Cismaria und zum Tanz der Planeten.
Thank you very much, Norbert. So, last year, November, Norbert asked me to give a talk and I was a little bit resistant. So I promised that I will present here our latest discovery, which was an exoplanet system discovery, which contains 6 planets. And it contains 6 very resonant planets. I will explain the resonance later.
Tatsächlich war der Ausgangspunkt meiner Anfrage an Silat etwas über das Planetensystem um den Stern HD 110067 zu erzählen. Denn um diesen Stern kreisen 6 Exoplaneten in fast perfekter Harmonie, die immer in bestimmten Zahlenverhältnissen zueinander den Stern umkreisen. Und Silat Cismaria tauchte etwas weit unten, aber doch in der Autorenliste zum Forschungsartikel über dieses System auf. Solche besonderen Verhältnisse der Umlaufzeiten nennt man auch Bahnresonanzen und Silat erzählt uns zuerst etwas sehr grundsätzlich darüber.
The very first astronomer who started to study the relationship between the orbital periods and distances of planets in the solar system was Kepler.
Johannes Kepler, der große Astronom, der um das Jahr 1600 herum gelebt hat, war der erste, der einen genaueren Zusammenhang zwischen den Umlaufzeiten der Planeten und den Abständen der Planeten zur Sonne gesucht und gefunden hat. In Worten formuliert klingt das so: Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich zueinander wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen. Das klingt jetzt einmal ziemlich kompliziert, das kann man aber schön in einer übersichtlichen Formel aufschreiben. Die Umlaufzeit des ersten Planeten dividiert durch die Umlaufzeit des zweiten Planeten zum Quadrat ist gleich der Abstand zur Sonne des ersten Planeten dividiert durch der Abstand des zweiten Planeten und dieses Ergebnis hoch 3, also dreimal mit sich selbst mal gerechnet. Und da gibt es jetzt auch noch einen besonderen Trick. Wenn ich nämlich für den zweiten Planeten die Erde nehme, mit einer Umlaufzeit von eben einem Jahr und einem Abstand zur Sonne von einer astronomischen Einheit, dann wird daraus einfach die Umlaufzeit des Planeten, den ich beobachte, mit sich selbst mal gerechnet, also zum Quadrat, ist gleich groß wie der Abstand dieses Planeten zur Sonne hoch 3. Damit konnte man die Abstände der Planeten des Sonnensystems zum ersten Mal so richtig gut ausrechnen, indem man einfach die Umlaufzeiten beobachtet hat, wie lange braucht der Planet einmal um die Sonne herum. Das kann man astronomisch beobachten und als Vergleichsplanet hat man die Erde genommen. Aber gibt es jetzt einen tieferen Grund dafür, dass die Planeten einen bestimmten Abstand zur Sonne haben?
Kepler's big, according to me, the Kepler's biggest discovery is his third law in astronomical units, years and solar masses. You can have this beautiful relationship. He also developed a model that the distances from the sun to a planet is not independent on each other. So if you take the regular
Petronian bodies.
Petronian bodies, thank you very much. Then you can test a sphere inside this or outside them, and this contains the orbits of the planets. And Kepler was the first who recognized that the planetary distances from the sun follows a certain rule.
Johannes Kepler war tief überzeugt davon, dass es einen tieferen Grund gibt dafür, welche Abstände die Planeten zur Sonne haben, und hat da mit verschiedenen Dingen herumgespielt. Und eines dieser Modelle hat er in Graz entwickelt, das berühmte Mysterium Cosmographicum. Er hat dabei einfach die fünf regelmäßigen platonischen Körper, das erkläre ich jetzt nicht näher, denn das würde den Rahmen dieser Folge total sprengen. Schaut einfach in die Shownotes nach, wenn ihr genaueres über diese Körper wissen wollt. Also er hat diese fünf platonischen Körper ineinander gestapelt und immer in Kugelschalen eingepackt und dann den nächsten platonischen Körper und so weiter. Und hat die so geschickt angeordnet, dass dabei herauskommt, dass auf jeder Kugelschale, die sich da ergibt, in etwa die Bahn eines Planeten des Sonnensystems wäre. Also damit die Merkurbahn, die Venusbahn, die Erdbahn, die Marsbahn, die Jupiterbahn und die Saturnbahn, die er mit diesem Modell so ungefähr herausbekommen hat. Das Modell war aber völlig willkürlich, das war einfach so eine Koinzidenz, wie die Sache mit dem Merkur und der Erdumlaufzeit. Also ein reiner Zufall. Aber es kann ja trotzdem einen Grund dafür geben, dass Planeten bestimmte Abstände zur Sonne haben. Diese Grundidee hat sich weiter fortgesetzt und im 17. Jahrhundert hatte der deutsche Astronom Titius dazu eine besondere mathematische Idee. Er hat herausgefunden, dass die Abstände der Planeten zueinander einer bestimmten Formel gehorchen, der Titius-Bode-Reihe.
In the 17th century, Titius, a German astronomer, developed the rule, which is written here, that the semi-major axis of every planet can be expressed with this equation 0.4 plus 0.3 times 2 times n, where n is going from minus infinity, 0, 1, 2, and so on. And Bode, another German astronomer, tried to popularize it in his book.
Titius war wie Kepler überzeugt davon, dass es einen Grund für die Abstände der Planeten gibt und hat eine interessante Formelentdeckung gemacht. Er hat eine Zahlenreihe gebildet und die beginnt mit 0, dann 3, dann das Doppelte 6, wieder das Doppelte 12, wieder das Doppelte 24, dann 48, 96 und so weiter. Immer das Doppelte der vorangegangenen Zahl und hat dann zu jeder dieser Zahlen 4 dazugezählt. Da bekommt man dann eine Zahlenfolge heraus und die lautet 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196 und so weiter. Und wenn man jetzt für die Erde 10 verwendet, also für den Abstand der Sonne zur Erde die Zahl 10, dann passen diese Zahlen ziemlich gut zu den Abständen der Planeten zur Sonne. Merkur hat da nämlich 4 Einheiten Abstand zur Sonne, Venus 7, die Erde eben 10. Für den Mars wäre es 16, der hat in Wirklichkeit 15, also nur ein kleiner Unterschied. Der Jupiter hat wirklich 52 Abstand in dem System. Der Saturn ist mit 95 auch sehr dicht an 100 dran. Der Uranus mit 192 sehr dicht an den 196, die sich aus dieser Titius-Bode-Reihe ergeben. Das passt also ziemlich gut zusammen. Nur eine Lücke hat es gegeben, nämlich bei 28, also bei 2,8 astronomischen Einheiten. Da hätte doch eigentlich ein Planet sein müssen nach der Titius-Bode-Reihe, aber dort war keiner. Und es hat sich tatsächlich eine Himmelspolizei gebildet, die hat sich wirklich so genannt, Astronomen, die gesucht haben, ob sie nicht an dem Ort vielleicht doch einen Planeten finden. Und es hat sich herausgestellt, da ist wirklich was und man hat dort den Asteroidengürtel entdeckt mit dem doch recht großen Zwergplaneten Ceres, der ja fast 1000 Kilometer Durchmesser hat. Und das war fast eine Bestätigung für diese Titius-Bode-Reihe. Auch die Entdeckung des Uranus, der zu dieser Zeit ja noch gar nicht bekannt war, denn Wilhelm Herschel erst nach Erstellung der Titius-Bode-Reihe gefunden hat und der auch wunderbar hineinpasst. Also da war man doch ziemlich überzeugt, da muss irgendwas Richtiges dran sein an dieser Titius-Bode-Reihe. Allerdings wissen wir heute, es war in Wirklichkeit tatsächlich oder höchstwahrscheinlich ein Zufall.
It works extremely well for Venus and for Earth, which is Terra here in Latin. Also works relatively well for Mars, but after Mars we have something. In the 18th century no any asteroid was observed. None of them were known. So they recognized that they need an extra planet here. So this was one of the inspiration to find asteroids. And this was one of the inspiration to start a search for asteroids, which was quite successful. And the very first asteroid, the Ceres, has a symmetric axis of 2.8 astronomical units. The Uranus was discovered in 1781 by William Herschel. And okay, let's use the next exponent, 6. And the measured symmetric axis was 19.2 astronomical units, if we round it. The rule works. And they started to believe that this is really a basic rule of nature. But then in the middle of the 19th century, Neptune was discovered, and it did not fit the rule.
Dass diese Titius-Bode-Reihe funktioniert hat, das war also eher nur ein Zufall. Aber dass der Saturn 2 Runden um die Sonne macht, während der Jupiter 5 Runden um die Sonne macht, also dieses 2:5 Verhältnis, oder dass 2 Pluto-Jahre gleich lang sind wie 3 Neptun-Jahre, da also ein 2:3 Verhältnis besteht, das sind keine Zufälle, das kann man auch physikalisch erklären, denn durch die Schwerkraft gibt es eine Wechselwirkung, gibt es Kräfte zwischen den Planeten, die bestimmte Bahnen bevorzugen, bestimmte Umlaufverhältnisse, bestimmte Bahnumlaufverhältnisse bevorzugen und andere scheinbar aussortieren. Und darum finden wir nicht nur in unserem Sonnensystem, sondern auch in Exoplanetensystemen solche Resonanzen und manchmal sind die sogar besonders extrem ausgeprägt. Es geht um das schon erwähnte Exoplanetensystem HD 110067, in dem 6 Planeten hochresonant um einen sonnenähnlichen Stern kreisen. Die Umlaufzeiten der Planeten in diesem System verhalten sich von innen nach außen wie 3:2 zwischen dem ersten und dem zweiten, 3:2 zwischen dem zweiten und dritten, 3:2 zwischen dem dritten und vierten, 4:3 zwischen dem vierten und fünften und noch einmal 4:3 zwischen dem fünften und sechsten, sodass insgesamt ein Verhältnis von 1:6 zwischen dem innersten und dem äußersten der Planeten besteht. Und wie wir aus dem dritten Kepler-Gesetz wissen, diese Verhältnisse der Umlaufzeiten haben eine direkte Auswirkung auf die Abstände, die die Planeten zu ihren Sternen haben. Also durch diese Bahnresonanzen ergibt sich tatsächlich ein ganz bestimmter Aufbau in den Abständen der Planeten zum jeweiligen Zentralstern.
This is the strictest, but this is not just a random coincidence. Really fulfills these ratios. So planet B makes 3 revolutions and planet C makes 2. We have a 3:2 resonance. And by Planet C makes three revolutions, planet D makes two. And we have the same ratio between planet D and planet E. Total kind of mystery. And it is very, very strict. And if you calculate that what is the orbital resonance between planet B and G, then it is exactly 6:1.
Und besonders cool ist es, das mit einer sogenannten Sonifikation hörbar zu machen. Und hier habe ich ein Beispiel dazu, denn dieses System wurde sonifiziert. Solche Sonifikationen sind eine richtig coole Sache. Statt etwas sichtbar zu machen, macht man es hörbar. In dem Fall wird dieses Sternensystem zu einem musikalischen Erlebnis umgewandelt. Je schneller der Planet ist, desto höher ist sein Ton. Und immer, wenn die Planeten auf gleicher Höhe sind in unserer Blickrichtung, wird ein Ping erzeugt. Und dadurch ergibt sich eine Art Rhythmus und lehnt euch zurück und genießt euch anzuhören, wie dieses Planetensystem klingt. Soweit zum Rückblick zu den Themen des KTTs und zum Vortrag von Dr. Silas Ismaria. Und jetzt springen wir ganz woanders hin. Wir haben Fragen von euch bekommen und viele Fragen drehen sich um das Universum als Ganzes, um den Kosmos. Und meine Schülerinnen und Schüler haben sich wirklich reingeworfen, um euch diese Fragen zu beantworten. Dabei haben Aaron, Niklas, Timia und Alexander Fragen, die sich im Grunde um dasselbe Thema drehen.
Hallo, ich bin der Aaron und mich würde interessieren, was vor dem Urknall war.
Hallo, ich bin der Niklas aus der 1a und ich würde gerne wissen, wie es zum Urknall gekommen ist.
Hallo, ich bin Timea und frage mich, wie es vor der Zeit war.
Hallo, ich bin Alexander. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Gibt es das Universum schon unendlich lange?
Lieber Alexander, also Raum und Zeit sind erst mit dem Urknall entstanden, also gab es vor dem Urknall eher nichts. Also vor etwa 14 Milliarden Jahren, zu diesem Zeitpunkt war das Universum extremst klein und sehr, sehr heiß. als sehr kleiner Punkt verdichtet. Dann explodierte diese verdichtete Energie und innerhalb von Sekundenbruchteilen und dehnte sich dann mit sehr hoher Geschwindigkeit aus. So ist das Universum dann entstanden.
Ja, man kann sich das immer so schlecht vorstellen, dass es etwas nicht gibt, dass es kein vor dem Urknall gibt. Aber das ist eben, wenn noch keine Zeit da war und die Zeit ist eben auch erst entstanden. Wenn keine Zeit da ist, dann kann man nicht fragen, was ist vorher. Das ist so, wie wenn man am Nordpol steht und sich fragt, wo ist jetzt Westen? Das gibt's einfach nicht. Der Westen entsteht erst, wenn man ein Stück weggeht vom Nordpol, dass wir alle Himmelsrichtungen haben. Also es gibt Dinge, die es einfach nicht gibt. Und eines dieser Dinge, die es nicht gibt, ist das vor dem Urknall.
Hallo, ich bin der Andreas und ich habe eine Frage. Das Universum dehnt sich ja aus, aber wo dehnt es sich aus? Das ist ja ein Raum, der sich ausdehnt. Aber wo ist der Raum, wo es sich ausdehnt?
Ja, Andreas, das mit der Ausdehnung des Universums funktioniert ganz anders, als man sich das am Anfang vorstellt. Man hat also das Bild im Kopf, das Universum ist irgendwie so eine Kugel und dieser Rand der Kugel wird immer größer und größer und so dehnt sich das Universum aus. Aber so stimmt das nicht, das geht nämlich anders, sondern wir haben im Universum einen bestimmten Raum und jedes kleine Stück des Raumes, jedes Raumelement dehnt sich aus. Das heißt, das Universum wird nicht nur außen größer, sondern es wird überall größer, es wird auch innen größer. Jeder Kubikmeter, wenn man so möchte, des Universums wächst und wächst und wächst und wird mit der Zeit mehr und mehr. Und deswegen braucht es nicht außen irgendeinen Raum, wohin es sich ausdehnt, sondern der Raum, der da ist, der wird einfach immer größer und größer. Warum merken wir nichts davon in unserem Alltag? Weil der Effekt viel zu klein ist. Das merkt man erst auf riesigen Distanzen von vielen Millionen und Milliarden Lichtjahren. Auch Antonia hat noch eine Frage zur Ausdehnung des Universums.
Hallo, ich bin die Antonia und ich hätte eine Frage. Nämlich, das Weltraum dehnt sich ja aus. Wird das irgendwann aufhören? Und wenn ja, was ist danach?
Liebe Antonia, deine Frage ist eigentlich eine ganze Podcast-Folge wert. Denn da kann man ziemlich viel dazu sagen. Und eine Schülerin vom Kepler, nämlich Relinda, hat auch ihre vorwissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben. Im Prinzip gibt's drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, dass sich das Universum immer langsamer und langsamer ausdehnt, weil die Schwerkraft der ganzen Sterne und Galaxien, die drinnen sind, das runterbremst und dass das Universum dann irgendwann stehen bleibt und sich dann wieder zusammenschrumpft und es wieder einen neuen Urknall gibt. Das hat man eigentlich früher geglaubt, dass das so in etwa sein müsste. Mitte der 90er Jahre kam aber bei Messungen heraus, dass das Universum nicht langsamer wird, sondern die Ausdehnung sogar noch immer schneller und schneller wird. Das Universum dehnt sich beschleunigt aus und das heißt, wir gehen ein bisschen in Richtung von Big Rip, vom Zerreißen des Universums, weil die sogenannte dunkle Energie das Universum auseinandertreibt. Das heißt eigentlich, wir nennen das sich beschleunigende Ausdehnung dunkle Energie, haben aber noch keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber das ist alles noch aktueller Forschungsgegenstand im Lambda-CDM-Modell. Es hängt eben auch von den Werten der dunklen Materie und der dunklen Energie ab und wie man das beschreiben kann und ist immerhin im Punkt aktueller Forschung. Also ich verlinke dir einmal die vorwissenschaftliche Arbeit von der Relinda. Da kannst du einmal versuchen hineinzulesen. Und ansonsten werden wir das einmal in einer eigenen Folge beantworten. Damit sind wir am Ende unserer letzten Sommerfolge. Wenn auch ihr Fragen an uns habt, schickt uns die einfach entweder an unsere E-Mail-Adresse keplersternwarte@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram, Threads, Blue Sky oder unter den YouTube-Videos, wo es ja auch Kommentarfunktionen gibt. Und wir werden uns aller Fragen annehmen und die so im Laufe der Zeit beantworten. Wir freuen uns auch wie immer darüber, wenn ihr weiter erzählt, dass es diesen Podcast gibt an Leute, die das vielleicht auch interessieren könnte. Wir freuen uns über Kommentare und über Anregungen und über gute Bewertungen natürlich. Und am meisten freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns weiter zuhört. Verpasst nicht unsere nächste Folge, wenn wir wieder eine vorwissenschaftliche Arbeit vorstellen werden, die ein Schüler von uns geschrieben hat. Und dabei geht es um die Suche nach Leben in unserem Sonnensystem. Damit also... bis zum nächsten Mal bei
Astronomie auf Kepler.